So, die Finja hat uns jetzt schön unter Druck gesetzt, etwas Gutes für Ehepaare zu predigen. Was haben Jesus und eine Ehefrau gemeinsam? Ohne sie wäre der Großteil der Männer jetzt wahrscheinlich hier zu Hause und würde Netflix schauen.
Und die über 60-Jährigen würden sich fragen, was um aller Welt ist Netflix? Und die unter 30-Jährigen würden sich fragen, was um alles in der Welt ist eine Ehefrau?
Wir freuen uns, heute hier mit diesem Gottesdienst die Marriage Week in Landsberg einläuten zu dürfen, auch wenn wir die einzige Gemeinde wahrscheinlich hier in Landsberg ist, die keinen Glockenturm hat. Und wir freuen uns, zusammen diese Predigt halten zu können.
Du freust dich.
Ich freue mich, dass Silvi mit mir hier vorne steht. Ich darf die Marriage Week oder bei der Marriage Week bereits zum zweiten Mal an dieser Stelle sprechen. Und mir war es auch beim ersten Mal und ist es immer ein Anliegen gewesen, dass die Predigt nicht nur die Verheirateten unter uns anspricht, sondern alle.
Und eigentlich kommt man am Thema Ehe nicht vorbei als Christ. Bereits im Alten Testament beschreibt die Beziehung zwischen Gott und wird die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel als Ehefrau und Ehemann bezeichnet.
Wir werden heute darüber sprechen, was die Ehe und der Glaube gemein haben. Verheiratet sein und Jesus nachfolgen, Ehepartner und Christ sein. Da finden sich viele Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen. Wir wollen heute drei Bereiche anschauen, die sowohl für unser Leben als Ehepaar als auch für unser Leben als Christ zentral und relevant sind.
Wir werden uns dabei abwechseln. Martin fängt an und ich werde dann übernehmen. Und ausnahmsweise darf der Martin dann abschließen und das letzte Wort haben.
Ich habe selbst unglaublich viel über meine Identität als Christ, als Kind Gottes, durch die Heirat mit Silvi gelernt. Das Thema Identität, also wer bin ich eigentlich wirklich, ist besonders dann relevant, wenn es eben gerade nicht geklärt ist. Als Silvi und ich uns kennengelernt haben, war ich mir lange Zeit nicht klar darüber, ob sie die eine ist. Und das hat unsere Beziehung nicht unbedingt leichter gemacht. Denn Silvi war sich ihrer Sache schon viel, viel schneller sicher. Sie war dann so, juhu, Leinen los. Und ich war so, oh, Handbremse, nicht so schnell. Obwohl wir ein Paar waren, war noch nicht alles geklärt. Wir sind auch damals nicht zusammengekommen, um einfach nur eine gute Zeit zu haben und Spaß miteinander, sondern wir wollten einander besser kennenlernen und herausfinden, ob wir den Rest unseres Lebens miteinander verbringen möchten. In dieser Zeit gab es einige sehr wichtige Entscheidungen in meinem Leben und die habe ich alleine getroffen. Und das hat Silvi verletzt. Mein Gedanke war damals nur, wir sind ja nicht verheiratet. Und dennoch war ich aber mit dieser wunderbaren Frau zusammen. Und da war gleichzeitig Nähe und Distanz in meinem Herzen. Und Silvi hat das gespürt. Und es ging eine ganze Weile so. Und es hat sich eigentlich mit einem Moment gelöst. Und es war der Augenblick, als ich wusste, dass ich mit Silvi mein Leben verbringen möchte. Und sie fragte, ob sie meine Frau werden möchte. Mit einem Mal lösten sich diese Unklarheiten auf und am 3. Juni 2011 sind wir von einer Standesbeamtin in Neumarkt in der Oberpfalz amtlich zu Eheleuten ernannt worden und eine Woche später haben wir diesen Bund miteinander und mit und vor Gott geschlossen. Und da haben sich manche Identitäten geklärt. Mit einem Mal war ich offiziell nicht mehr ledig. Ich war plötzlich Ehemann. Silvi hieß nicht mehr Schmoll, sondern Sarkals und darf seitdem immer ihren Nachnamen buchstabieren. Wo ich mich vorher gefragt habe, ob sie die eine ist, war mir jetzt klar, sie ist die meine. Wenn wir uns vor unserer Ehe gestritten hatten, habe ich mich immer wirklich gefragt, ob das mit uns wirklich richtig ist. Wenn wir uns heute streiten, fragen wir uns, wie wir das wieder richten können. Der Bund, den wir geschlossen haben, hat so viel miteinander verändert. Wir können gerne auf die nächste Slide gehen. Wenn wir diese freie Entscheidung füreinander getroffen haben, heißt das nicht, dass sich mit einem Mal natürlich alle Probleme in Luft auflösen oder gar, dass unsere Gefühle füreinander jetzt automatisch intensiver und besser sind. Manchmal ist das Gegenteil der Fall. Aber wenn ich heute einen Streit mit Silvi habe, weiß ich, dass sie morgen noch da sein wird. Wenn wir heute keine romantischen Gefühle füreinander haben, sind wir genauso Ehemann und Ehefrau wie in unseren Flitterwochen. Es ist ungemein befreiend zu wissen, dass wir diesen Bund haben. Dieses Versprechen, ich bin an deiner Seite, egal was kommt. Mundgeruch, ich bin an deiner Seite. Übergewicht, ich bin an deiner Seite. Schlechter Sex, ich bin an deiner Seite. Schlechte Laune, ich bin an deiner Seite. Egal was kommt, du bist mein Mann. Egal was kommt, du bist meine Frau. Ich glaube, hier können wir sehr leicht den Bogen spannen zu unserem Leben und unserer Identität als Christ. Der Gott der Bibel ist ein Bundesgott. Schon im ersten Buch Mose schließt Jahwe einen Bund mit Abraham. Und beinahe das gesamte Alte Testament ist die Geschichte dieser Bundesbeziehung Gottes mit dem Volk Israel. Es ist die Geschichte der Untreue des Gottesvolkes und wie Jahwe immer wieder Propheten schickt, die Israel an seinen Bund erinnern. Und Gott gibt uns sein Versprechen, ich bin an deiner Seite. Hebräer 13, denn Gott hat gesagt, nie werde ich dich aufgeben, niemals dich im Stich lassen. 1. Mose 28, und ich werde dir beistehen, ich beschütze dich überall, wohin du gehst und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich werde dich nicht verlassen und tue alles, was ich versprochen habe. Psalm 94, denn der Herr wird doch sein Volk niemals verstoßen. Sein Eigentum lässt er nicht im Stich. Matthäus 28, und seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Zeit. Und ich könnte fortfahren und Bibelstelle um Bibelstelle vorlesen, die uns zeigt, dass Gott ein treuer Gott ist. Und wenn wir untreu sind, bleibt er dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 2. Timotheus 2. Was für einem Gott dürfen wir nachfolgen? Er ist treu. Er wird den Bund, den er mit den Menschen geschlossen hat, nicht brechen. Wenn wir diesen Bund brechen und Gott untreu geworden sind, wird er dennoch an seinen Versprechen festhalten. Er wartet darauf, dass wir umkehren und wird uns dann, wie der Vater des verlorenen Sohnes, entgegenlaufen und in die Arme schließen. Was haben Ehe und unser Glaubensleben gemeinsam? Beide basieren auf dem Schließen eines Bundes. Als Christen leben wir in einem Bund, der teuer mit dem Blut Jesu erkauft ist. Gott selbst hat seinen Sohn für uns gegeben. Sein Tod am Kreuz war unsere Rettung. Durch ihn haben wir heute das ewige Leben. Sein Geist lebt in uns, der uns zu Kindern Gottes macht. Und durch ihn rufen wir Aber Vater. Römer 8, könnt ihr das nachlesen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Bevor ich verheiratet war, gab es immer wieder Momente, in denen ich mich als Christ fragte, ob ich denn wirklich Gottes Sohn bin. Momente, in denen mein Scheitern und Versagen mir deutlich vor Augen standen. Je länger ich nun verheiratet bin, umso besser weiß ich, dass meine momentane Verfassung, meine Gefühle und meine Gedanken nichts an der Tatsache ändern, dass ich Silvis Mann bin. Dass ich Gottes Sohn bin. Deine momentane Verfassung, deine Gefühle und deine Gedanken ändern nichts daran, dass du Gottes Sohn, dass du Gottes Tochter bist. Warum? Weil die Kraft des Bundes nicht das Ergebnis deiner Anstrengung und deiner Bemühung ist, sondern alleine durch das Blut Jesu, das er am Kreuz für dich vergossen hat, besiegelt wurde. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. Es ist so ungemein befreiend zu wissen, dass wir diesen Bund haben. Dieses Versprechen Gottes, ich werde dich nicht verlassen, egal was kommt. Mundgeruch, ich werde dich nicht verlassen. Übergewicht, ich werde dich nicht verlassen. Schlechte Theologie, ich werde dich nicht verlassen. Schlechte Laune, ich werde dich nicht verlassen. Egal was kommt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Das Zentrale an diesem Bund, an diesem neuen Bund, beschreibt Gott selbst in Jeremia 31, Vers 33. Da heißt es, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein, spricht Jahwe. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Ich lege es tief in sie hinein. So werde ich ihr Gott und sie mein Volk sein. Und dieser Vers bringt uns direkt zum zweiten Aspekt. Als Ehepaar und Christen leben wir in einem Bund und dieser Bund ist eine Angelegenheit des Herzens.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich vor diesem Vortrag ein bisschen gedrückt habe. Ich dachte mir so, was habe ich schon zu sagen? Und gleichzeitig ist es mir ein Anliegen, dass ich auch meine Gedanken, meine Erfahrungen mit euch teilen kann. Und gerade dieses Thema Herzensangelegenheiten hat mich die letzten Monate und Jahre einfach sehr beschäftigt. Und ich möchte einfach ein bisschen von mir erzählen. Ich habe in meiner Heimatgemeinde, aus der Gemeinde, aus der ich komme, habe ich in der Kindheit und auch in der Jugend viel Negatives erlebt. Es ging um Manipulation, ich wurde sehr unter Druck gesetzt. Es wurden Erwartungen an mich herangetragen, wie ich zu funktionieren hätte, was ich anzuziehen hätte. Und es hat mich sehr verletzt. Die Gemeinde hat sich letztendlich geteilt. Es kam zu einer Gemeindespaltung und wir alle haben damals sehr tiefe Verletzungen davongetragen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich für mich bestimmte Festlegungen getroffen. Ich habe gesagt, mit Gemeinde will ich nichts mehr zu tun haben. Der Heilige Geist, der kann mir gestohlen bleiben. Da habe ich nur Negatives erlebt. Und das habe ich viele, viele Jahre durchgezogen. Und habe gedacht, das passt schon so, da komme ich schon zurecht so. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat das jetzt alles mit Ehe zu tun? Was hat das mit Beziehung zu tun? Und ich kann euch sagen, das hat sehr viel damit zu tun, weil diese Dinge, diese Verletzungen haben mein Leben beeinflusst und auch mein Leben und meine Beziehung mit meinem Mann, mit meinen Mitmenschen. Und ich habe immer aus diesen Verletzungen reagiert und tue es zum Teil immer noch. Und ich dachte, ich habe so das Recht, auch dazu zu reagieren, weil ich habe es ja so erlebt, es sind die meine Verletzungen. Und ja, ich bin halt so. Ich bin halt so. Und irgendwann wollte ich mich damit aber nicht mehr zufrieden geben. Ich wollte einfach mehr von Gott. Ich wollte, dass das nicht mehr zwischen uns steht, diese Verletzungen und ja, diesen Mist, den ich erlebt habe. Und ich habe mich gefragt, wie funktioniert das? Und ich habe festgestellt, dass ich bereit sein muss, mich verändern zu lassen. Das ist meine Entscheidung, dass ich Veränderung will. Und ich muss bereit sein, diese Dinge auszuräumen und mich von Gott verändern zu lassen. Und ich habe auch gemerkt, dass Vergebung ein zentraler Punkt ist. Ich habe oft an dich denken müssen, Günther, du hast viel über Vergebung gepredigt. Und es hat nicht nur eine Predigt über Vergebung gebraucht, bis ich es auch verstanden habe. Und ich habe mich dann entschieden zu vergeben, auch wenn es mein Herz vielleicht nicht wollte. Aber ich habe mich dazu entschieden und ich habe diesen Menschen, die mich verletzt haben damals und auch immer wieder über die Jahre, habe ich mich dazu entschieden, ihnen zu vergeben. Und mit jedem Vergeben, mit jeder Veränderung habe ich gemerkt, werde ich freier. Meine Beziehung zu Gott, zu Jesus wird enger. Und dann habe ich gemerkt, ich will da mehr davon. Das ist so ein tolles Gefühl, so ein befreiendes Gefühl. Ich will da mehr davon. Und Gott gefällt es. Er sagt im Psalm 51, 17 steht, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ja, ein gebrochenes und zerschlagenes Herz verachtest du Gott nicht. Eine kleine Geschichte dazu. Wir haben einen tollen Kinderarzt. Und wir hatten ein Problemgespräch mit es ging um einen unserer Söhne. Und der Arzt hat sich sehr viel Zeit für uns genommen und hat mir dann irgendwann erklärt, dass bestimmte Verhaltensweisen von meinem Sohn einfach die Reaktion ist auf meine Verhaltensweisen. Und ich soll doch mal in mich hineinhören und Gott fragen, ob da nicht was ist, was ich irgendwie bereinigen soll oder was dazwischen uns stehen könnte. Und das hat mir sehr zum Nachdenken gegeben. Gerade wenn es die eigenen Kinder betrifft, ist man sehr sensibel. Und ich habe mich dann auch mal mit der Chicke, unserer Tante Chicke, zusammengesetzt. Und das war mir wirklich ein Anliegen, dass ich freier werde, dass ich meine Verletzungen in Ordnung bringe, damit meine Umwelt auch davon profitiert, insbesondere meine Familie. Und es ist das, was ich euch auch fragen möchte. Seid ihr bereit dazu? Seid ihr bereit dazu, euch verändern zu lassen von Gott? Auch wenn es manchmal vielleicht weh tut. Jeder von uns hat tiefe Wurzeln von Verletzungen, die er mit sich rumträgt. Viele, viele Jahre schon. Seid ihr bereit dazu, das anzugehen? Auch wenn es manchmal vielleicht weh tut? Wahrscheinlich sind wir bis zum Ende unseres Lebens damit beschäftigt, weil immer wieder was dazukommt. Aber mit jedem Mal, wo man freier wird, wo man enger an Gott anknüpfen kann, so bereichernd. Ich kann euch nur ermutigen dazu, weil ich denke, es ist unser aller Wunsch, frei zu werden von Ängsten, von Bitterkeit, von Dingen, die man erlebt hat, wie Manipulation, Missbrauch. Und wenn sich mein Herz verändert, dann verändert sich auch mein Lebensstil. Ich saß am Freitag da und war schier am Verzweifeln, weil ich einfach müde war, einen leeren Kopf hatte und wusste, ich muss mich um den Vortrag kümmern. Und dann habe ich eine WhatsApp-Nachricht von einer guten Freundin bekommen und es hat mich so ermutigt. Sie hat mich ermutigt. Und unter anderem hat sie gesagt, dass ich mich über die Jahre verändert hätte, dass mehr Ruhe und Frieden in mein Leben gekommen sei. Und sie sei dankbar zu sehen, wie Gott an mir wirkt. Und es hat mich dann auch wieder so dankbar gemacht, weil Gott hat in meinem Leben viel verändert. Und ganz besonders in den letzten Jahren. Und wenn man das von außen betrachtet, mein Entschluss von damals, nichts mehr mit Gemeinde zu tun haben zu wollen. Das ist erstaunlich, jetzt bin ich die Ehefrau eines Gemeindeältesten. Mein Entschluss, auch mit dem Heiligen Geist nichts mehr zu tun haben zu wollen. Jetzt gerade lerne ich die Facetten des Heiligen Geistes einfach so neu kennen und das ist einfach so wunderschön auch zu sehen, was Gott tut. Und ich habe gemerkt, wenn ich mein Herz nach oben hin verändere, dann verändert es auch meine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Und natürlich ganz besonders zu meiner Familie, zu meinen besten Freunden, zu meinen Ängsten. Und ist es dann nicht in meiner Beziehung zu meinem Mann auch so? Wenn ich heiler bin und nicht so viel aus meinen Verletzungen reagiere, dann ist auch meine Beziehung zu meinem Mann enger. Wir haben uns am Anfang unserer Ehe viel gestritten. Ich habe mich schnell unter Druck gesetzt gefühlt. Ich habe dann gar nicht mehr geredet oder bin einfach gegangen. Und inzwischen hat sich das auch verändert. Und uns kann Streit nicht mehr so weit auseinanderbringen. Unsere Herz-zu-Herz-Beziehung ist einfach enger geworden. Und es gibt immer wieder neue Herausforderungen und man ist nie fertig. Aber es ist einfach gut zu wissen, dass man an dieser Herz-zu-Herz-Beziehung wirklich arbeiten kann. Manchmal denken wir, dass wir wahrscheinlich auch unbewusst einfach viel tun müssen. Wir müssen viel leisten, um eine engere Beziehung zu Gott zu bekommen. Wir müssen regelmäßig beten, wir sollen die stille Zeit machen, wir sollen in Gottesdienst gehen, Hauskreis, Gebetsabend. Und letztendlich geht es nicht darum, was ich tue, sondern es geht um die Herzensbeziehung zu Gott. Es gab einen sehr langen Moment in meinem Leben, da konnte ich das Wort stille Zeit nicht mehr hören, weil dieses Wort für mich einfach Druck war, etwas, was du machen musst und es ist die Voraussetzung, dass du Gott näher kommst und ich wollte das nicht, das hat mich zu sehr unter Druck gesetzt und jetzt merke ich, wenn meine Herz-zu-Herz-Beziehung zu Gott passt, zu Jesus passt, dann mache ich das gerne. Dann freue ich mich manchmal drauf, wenn endlich Ruhe ist daheim, mich mal hinzusetzen, um in der Bibel zu lesen und Zeit mit Gott zu haben. Auch wenn es vielleicht nicht jeden Tag ist und nicht jeden Morgen und nicht jeden Abend, sondern wenn ich es mache, dann mache ich es mit einer Herz-zu-Herz-Beziehung. Und da rührt natürlich auch eine wesentliche Frage, worüber definiere ich mich? Ich kenne das, wenn man sich über Leistung definiert, über das, was man tut. Aber was ist meine Identität? Und ich habe herausgefunden, dass es nicht darum geht, ob ich Frau oder Mutter bin und Mutter bin, ob ich Ärztin oder Hausfrau bin, ob ich alles richtig oder falsch mache, ob ich jeden Tag stille Zeit mache. In erster Linie geht es darum, zu verstehen und zu verinnerlichen, dass ich von Gott geliebt und gewollt bin. Er wünscht sich eine innige Herz-zu-Herz-Beziehung mit mir und auch mit euch. Und ich möchte euch ermutigen, in diese Beziehung zu investieren.
Silvia hat darüber gesprochen, dass verheiratet und Kind Gottes sein eine Herzensangelegenheit ist. Sie hat erzählt, wie wichtig dabei die Bereitschaft zur Veränderung ist. Warum eigentlich? Im Deutschen ist das Wort Herz sehr positiv konnotiert. Also die Assoziationen, die wir damit haben, sind meistens sehr positive. Etwas kommt von Herzen. Jemand aus dem Herzen sprechen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Ein Herz und eine Seele sein. Das geht dann in so eine Richtung, dass all das, was von Herzen kommt, gut ist. Kann denn Liebe Sünde sein? Was aus unserem Innersten kommt, das ist doch ehrlich, authentisch und wahr. Meine Gefühle, Wahrheit. Mein Empfinden, gut. Da braucht es eigentlich keine innere Veränderung mehr. Nein, das Einzige, was sich verändern soll, ist meine Umgebung. Denn bitteschön, so bin ich halt. Respektiere das, toleriere das, akzeptiere das. Sounds familiar? Kommt uns bekannt vor? Wenn aber die Bibel vom Herz des Menschen spricht, dann sehen wir da, dass ein anderes Bild gezeichnet wird. Ein Bild, das den Zustand unserer menschlichen Natur und damit, glaube ich, auch den Zustand unserer Welt viel realistischer beschreibt. Das menschliche Herz ist verstockt, 2. Mose 4. Böse, Sprüche 26. Verschlagen, Sprüche 11. Trügerisch und bösartig, Jeremia 17. Es befleckt den ganzen Menschen. Matthäus 15, es widersetzt sich wie im Fall des Pharao dem wiederholten Ruf Gottes. 2. Mose 7, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist unser Herz hingegen auch in unser Herz das Gesetz Gottes geschrieben. Römer 2. Dort wird das Werk der Gnade vollbracht. Apostelgeschichte 15. Denn das Herz kann aus Gnade erneuert werden. Hesekiel 36. Und dieser Prozess der Herzenserneuerung wird in der Bibel auf verschiedene Art und Weise beschrieben. Das steinerne Herz wird entfernt. Hesekiel 11. Das Herz wird rein. Psalm 51. Und fest. Psalm 112. Mit dem Herzen glaubt der Mensch. Römer 10. Und ich denke, wir können jetzt verstehen, warum wir Veränderung brauchen. Weil wir eben gerade nicht perfekt, vollkommen und heilig sind. Vielleicht bist du jung, verheiratet und überzeugt, relativ nahe dran zu sein an dieser Vollkommenheit. Fehler und Probleme hat dein Partner. An dir liegt's nicht. Aber dann kann ich dir versprechen, dann kommt eine Veränderung, die vielleicht noch größer ist als jede Veränderung, die du bisher erlebt hast. Eine Veränderung, die das wahre Innere deines Herzens nach außen kehrt. Kinder. Und das führt uns, denke ich, zum dritten Punkt unserer Predigt heute. Unser Leben in der Ehe und mit Gott ist auf Frucht ausgelegt. Das erste Gebot Gottes an den Menschen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Die offensichtlichste Frucht der Verbindung von zwei Menschen ist neues Leben, ein Kind. Die Ehe als Bund und Herzensangelegenheit ist kein Selbstzweck. Warum? Weil wahre Liebe nicht für sich selbst bleibt, sondern über sich hinausweist. Liebe schaut nicht nach innen, sondern nach außen. Liebe sucht das Echo im Gegenüber. Und gerade deshalb leiden ungewollt kinderlose Paare auch so sehr. Sie wollen ihrer Liebe Ausdruck verleihen. Ob verheiratet oder ledig, als Christen sind wir insbesondere gefordert, gute Frucht zu bringen. Wenn du an Christen denkst, die gute Frucht haben, was fällt dir da spontan ein? Ich glaube, wir denken dann häufig an so Macherchristen, an Evangelisten, die Tausende zu Jesus geführt haben, an Theologen, die durch ihre Predigten und Bücher uns beeinflussen und das Wort Gottes nahebringen. Wir denken an Zahlen und an Mengen. Viel Frucht. Das scheint aber nicht unbedingt der Gradmesser Gottes zu sein. Was sagt er über gute Frucht? Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Galater 5, Verse 22 und 23. Manche Ausleger sagen, es fängt ja mit Liebe an, dass nach der Liebe eigentlich ein Doppelpunkt hingehört und alle anderen Teile der Frucht unter Liebe subsumiert werden können. Wenn diese Frucht in deinem Leben sichtbar wird, wird dein himmlischer Vater verherrlicht. Wir kennen das, wenn unsere Kinder etwas tun, was uns zutiefst zuwider ist. Das tut weh. Und du fragst dich, wo kommt das her? Das bin doch nicht ich, das habe ich dir doch nicht beigebracht. Und ganz andersrum, was macht es mit uns, wenn unser Kind empathisch ist, liebevoll ist, mit anderen teilt? Unser himmlischer Vater wird verherrlicht, wenn die Frucht seines Geistes in unserem Leben sichtbar ist. Wenn das geschieht, wenn diese Frucht in unserem Leben sichtbar ist, dann folgen Mission und Evangelisation, Nächstenliebe und Barmherzigkeitsdienste als logische Konsequenz. Ich will nicht sagen, dass wir das nicht tun sollen, natürlich. Aber durch die Veränderung unseres Herzens, durch diese Frucht des Geistes folgen die anderen Dinge ganz automatisch. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt und eben nicht vom Geist Gottes. Und dann sind die Verse, die vorher stehen. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken. Ja, das haben wir alles nicht, gell? Aber jetzt wird es ein bisschen, kommt es uns, glaube ich, näher. Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Unser Leben als Christ soll Frucht bringen. Das heißt eigentlich nichts anderes, dass unser Charakter heil und geheiligt wird. So verliert das Salz seine Kraft nicht. Und so wird dein Licht leuchten. Unsere Ehen sollen Frucht bringen. Und das müssen nicht automatisch Kinder sein. Ich kenne ein Ehepaar, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, sich ganz in den Dienst des Reiches Gottes zu stellen und keine Kinder zu bekommen. Aber wenn ihr Kinder habt, oder wenn wir Kinder haben, dann sollten wir danach streben, dass sie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung lernen. Das ehrt euch als Eltern und verherrlicht Gott im Himmel. Im Übrigen, wie komme ich dahin? Das hat nichts mit Erziehungsmethoden und Erziehungsstil zu tun. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. An der Frucht erkennst du den Vater. Das gilt für unsere Ehen und für unser Glaubensleben. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir haben uns die Frage gestellt, was hat denn meine Ehe und der Glaube gemein? Wir haben gesehen, dass es drei Aspekte, die wir heute angesprochen haben, über jeden könnte man eine eigene Predigt halten. Zum einen, wir leben in einem Bund. Das bedeutet, unser Leben soll geleitet sein, unabhängig von Gefühlen. Wir haben eine gültige Identität. Ich bin Sohn Gottes und ich bin der Mann meiner Frau. Und es ist eine zeitlose Wahrheit. Ich bin nicht heute verheiratet und morgen, wenn ich eine andere attraktive Frau sehe, nicht und übermorgen wieder. Du bist Kind Gottes, nicht weil du es so drauf hast, sondern weil Jesus sein Blut für dich vergossen hat. Und dieser Bund ist eine Herzensangelegenheit. Weil unser Herz nicht vollkommen ist, brauchen wir Erneuerung und Veränderung, damit die Beziehung zu unserem Ehepartner und zu Gott enger und heiler wird. Und last but not least, wir sind darauf angelegt, Frucht zu bringen. Liebe ist eine Frucht in unserem Leben, die über uns hinausweist und den Vater im Himmel verherrlicht. Ich möchte mit uns beten. Vater, ich möchte dir danken, dass es nichts gibt, was du von uns forderst, was du nicht durch deinen Sohn uns gezeigt hast. Und ich möchte dir danken, Heiliger Geist, dass du in diesem neuen Bund in uns lebst, dass du dein Gesetz in unser Herz geschrieben hast. Und heute sitzen wir hier und vielleicht denken wir an unsere Unzulänglichkeiten, an die Bereiche, die ich noch nicht gebacken bekommen habe, an meine Wut, die ich nicht immer unter Kontrolle habe. Wir sagen, Jesus, wir brauchen dich und deine Veränderung. Wirke du an unseren Herzen, Heiliger Geist. Verändere uns. Wir danken dir, dass du uns deine Kinder nennst, deine Söhne und Töchter. Hilf uns, in dieser Identität zu leben und heil zu werden, damit unsere Beziehung zu unserem Ehepartner, unsere Beziehung zu unseren Mitgeschwistern und unseren Kindern dich verherrlicht. Hilf uns dabei, dass unser Leben viel Frucht bringt. Dass unser Leben geprägt ist von einem Charakter, der deinen widerspiegelt, von Integrität. Dass unser Handeln und unsere Worte übereinstimmen. Danke, dass du es bist, der uns befähigt durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du gut bist und voller Liebe. Erfülle uns damit. Das bete ich in deinem Namen, Herr. Amen.